Dann herzlich willkommen zur Übung heute in Software and Internet Economics. Wir beschäftigen uns heute mit der Preissetzung für Software und digitale Güter. Haben wir in den letzten beiden Lehrveranstaltungen ein bisschen was zu gelernt. Die letzte Vorlesung war ja nicht live, sondern da haben wir was verwendet aus dem Vorjahr, was aber 1:1 identisch ist mit dem Stoff, der dieses Jahr drankommt. Okay. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen mit den Parametern der Softwarepreisgestaltung auseinandersetzen. Insbesondere sollt ihr lernen, was es für Besonderheiten gibt, wenn man den Preis setzt und bildet bei Software, was es für Möglichkeiten der Softwarepreisdifferenzierung gibt, wie der Zahlungsstrom strukturiert sein kann, auf welcher Grundlage man die Softwarepreise erstellen kann, solche Sachen. Ja, und dafür haben wir eine Fallstudie mitgebracht, die ihr in kleineren Gruppen bearbeiten solltet. Ich würde sagen, so 4 in etwa gleich große Gruppen wären gut. Die teile ich euch jetzt gleich aus und ihr habt dann so eine Dreiviertelstunde Zeit etwa, die Aufgaben dort zu bearbeiten. Die sind ein bisschen offen formuliert. Da könnt ihr ruhig mal einfach nachdenken, was euch da einfällt. Könnt ihr ein bisschen kreativ sein. Genau. Und danach würde ich sagen, dann besprechen wir zumindest mal ein Ergebnis von euch und diskutieren das dann vielleicht gleich oder 2 Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor. Genau.
Ja, wir haben eigentlich die 1, die 4 und die 5 so ein bisschen gemeinsam beantwortet, was ja auch von den Fragestellungen sich so angeboten hat. Also das mit dem einheitlichen Preis, das macht halt nicht zwingend Sinn, weil man dabei einiges an Geld liegen lässt unterwegs. Das wird ja dann offensichtlich erläutert und dann hätte man quasi hier so eine Preis und Menge, also der Preis quasi auf der Y-Achse, die Menge auf der X-Achse, ein Angebot, okay, auf der einen Seite und die Nachfrage dann als Funktion. Und wenn man sich das jetzt so betrachtet, dann könnte man irgendwo sein Optimum ausrechnen, wann man es am besten oder zu welchem Preis man es am besten verkauft, wenn man davon ausgeht in der idealisierten Welt, dass man das Ganze so berechnen könnte. Das Problem ist dann, dass man auf der einen Seite hier oben diesen Bereich, die Konsumentenrente, also das, was potenziell einzelne Kunden bereit wären, mehr auszugeben, halt nicht bekommt. Auf der anderen Seite einige Kunden, die potenziell es für einen niedrigeren Preis kaufen würden, es auch nicht kaufen, weil man halt einen höheren Preis festgelegt hat. Und da wäre halt jetzt die Möglichkeit, über keinen einheitlichen Preis, sondern über einzelne Staffelpreise, wie auch immer man die dann aufgliedert, mehr Geld rauszuholen, also einerseits von der Konsumentenrente und von den Kunden, die sonst nichts kaufen würden. Da war jetzt die Überlegung, wie man das am besten macht, oder? Genau. Die 5 quasi, wie man das Ganze rechtfertigen kann. Da haben wir eigentlich mehrere Ansätze, die auch so aus dem Skript irgendwie geklaut waren zum Teil. Das eine wäre das Versioning, beziehungsweise Versionierung, oder dass man ein günstiges Einsteigerprodukt hat und darauf aufbauend dann irgendwelche Produkte mit Mehrwerten, sei es jetzt die Multimedia-Richtung für den Heimanwender oder für den Großkunden im betrieblichen Einsatz, dass man da irgendwie bessere Service-Administrationsfähigkeiten und sowas hat. Das kann man dann auch entsprechend dem Kunden so kommunizieren. Hier, da hast du dein Movie Center, was weiß ich was. Eine weitere Möglichkeit wäre das Gruppenbezogene, das kann man auch relativ gut rüberbringen. Studenten haben nicht so viel Geld, wir wollen den Studenten was Gutes tun, wir wollen sogar Bildung fördern. Das ist schon fast so ein bisschen geheuchelt an der Stelle, aber da könnte man halt auch entsprechend was abschöpfen. Oder wo uns ein bisschen auch die Begründung dann fehlte, vielleicht hat da jemand anders was Besseres, für die Länder unterschiedliche könnte es in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Preisen, je nach Kaufkraft und so weiter, anbieten. Was jetzt über den reinen Wechselkurs hinausgeht, ist uns nicht so ganz klar geworden, wie man das. Ich meine, ich kann jetzt sagen, okay, ich will Indien was Gutes tun, da biete ich es günstiger an, aber das ist ja auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand von euch was Besseres hatte. Als Begründung jetzt, warum man das in Unterschied. Ja? Ja, und was nehme ich jetzt offiziell als Begründung, dass es da günstiger ist? Also, ich fühle mich ja auch veräppelt, wenn es in Norwegen das Auto irgendwie günstiger gibt. Und du fühlst dich dann nicht in Deutschland irgendwie ein bisschen reingelegt, wenn es woanders günstiger angeboten wird? Ja klar, aber das ist ja, die Begründung kann ich ja irgendwie, Entschuldigung. Ja, was, es ging mir um einen anderen Punkt. Es ging mir eher so um die Begründung, die ich dafür in der Öffentlichkeit. Klar kann ich sagen, ist es da, die Leute haben weniger Geld. Ah, ich fühle mich aber trotzdem veräppelt bei der Sache. Entschuldigung, ja, vielleicht kommt da noch was. Ja, nee, die Rechnung ist mir, ist, also es, muss ich was für die Aufzeichnung sagen? Nee, oder? Ja, aber da, also bei den Studenten sagt man halt, kann man es halt so schön rechtfertigen. Die Studenten, da tue ich was für die Bildung Gutes, aber das kann man halt bei dem anderen nicht so schön machen. Ja. Von da hinten noch?
Ja, ich verstehe auch nicht, woran du dich störst mit dieser Differenzierung pro Land. Also, wenn ich mir vorstelle, okay, irgendwie ein durchschnittlicher Inder würde 1000 Euro im Monat, Südeuropäer 3000 im Monat, wäre es doch fairer zu sagen, okay, wir nehmen davon 0,3% irgendwie und das berechnen wir irgendwie, anstatt dann das gleich zu machen. Also,
ich meine, unter dem Aspekt könnte man ja auch sagen, wenn die sowieso ihre Kosten gedeckt haben, warum bieten sie es danach nicht für viel günstigeren Preis hier in Deutschland an? Es gibt ja dann, klar, weil wir es bereit sind zu zahlen. Das ist dann immer diese, aber wenn ich was zahlen muss, weil ich es bereit bin zu zahlen, irgendwie, naja, aber wir können ja mal im Dings hier weitergehen. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Jeder andere ist wahrscheinlich hier zufrieden mit seiner Meinung. ja, dann würde ich zur 3 kommen. Ja, an der Stelle könnte man sich überlegen, da man ja selber in dem Markt schon ist und den Markt vielleicht auch ein bisschen groß halten möchte, kann man das kostenlos anbieten an der Stelle, in jeder Version, einfach um sicherzustellen, dass die Leute die Formate lesen können und irgendwie den Bedarf haben, sie auch schreiben zu können. Ja. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, das war gut eingebaut.
Ja.
Ja, die 3 ist jetzt an der Stelle, also die nutzungsabhängigen Bepreisung für Betriebssystemsoftware, fanden wir erstmal für eine Basisversion irgendwie nicht so richtig einleuchtend. Man könnte sich aber an der Stelle ziemlich schnell überlegen, dass man diese zusätzlichen Features, die wir auch eben schon mal ein Stück weit angesprochen haben, dass man die nutzungsabhängig vielleicht bepreist. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel diese Cloud-Integration vorstellen, wo man vielleicht ein gewisses Freivolumen hat und danach was zahlen muss. Oder was hatten wir hier noch an weiteren Vorschlägen für Security? Sind vielleicht große Firmen auch gerne bereit, da noch nutzungsabhängig was zu zahlen an der Stelle? Oder was hatten wir noch? Ja, Multimedia-Inhalt, Support an solchen Stellen, dass man da vielleicht auch nutzungsabhängig das erweitern könnte, wenn man wollte. Das war quasi unsere 3. Also ein Standard-Support wahrscheinlich nicht, weil die Leute erstmal mit der Software klarkommen müssen. Aber wenn man jetzt danach an einen extrem großen Kunden denkt, könnte man sich da schon... Also ein Standard muss man da einfach bringen, weil sonst sind die Leute mit dem Produkt unzufrieden. Aber alles, was darüber hinausgeht, könnte man sich da schon was überlegen. Ich glaube, das ist mir irgendwie aus Versehen passiert, dadurch, dass wir es hier in der Reihenfolge so stehen haben, aber ich kann das, dann würde ich einfach mal hier so weitermachen. Was war die, dann käme jetzt als nächstes quasi die 6, ja, die Rechtfertigung hatten wir schon, der Vorschlag, das Ganze mit dem Office-Paket gemeinsam anzubieten. Da man an sich bereits Marktführer ist in dem Office-Bereich und jetzt nicht direkt davon gestanden hat, dass man da irgendwie stark angegriffen wird. Oder haben wir das falsch gelesen? Wenn jetzt das Nachschauen so kommt. Oder war es eine Annahme, wo wir uns haben hinleiten lassen, weil das irgendwie alles so ähnliche Namen hatte? War das eine Annahme, die wir nicht treffen durften? Ja, also anscheinend, also wenn wir diese Annahme treffen würden, dass man da bereits Marktführer ist, dann würde das zum Verteidigen des Marktanteils nicht die richtige Begründung sein an der Stelle. Aber man könnte dann trotzdem sagen, dass für viele Kunden vielleicht kein Anreiz da ist, ein neues Office-System zu kaufen, wenn sie schon eine relativ aktuelle Version haben. Und wäre halt in der Lage, an der Stelle dann Altkunden davon zu überzeugen, sich doch jetzt den neuesten Stand wieder zu holen. Wo sie ansonsten vielleicht sagen würden, ich bin mit meiner bisherigen Lizenz noch völlig zufrieden. Und dann wäre es eher so diese Preisbündelstrategie, die dann da aufgehen würde. Ist das so das, was wir hier... Ja, das ist so das, was wir hier stehen haben. Aber anscheinend... Ja, also angenommen, man wäre da noch nicht Marktführer bei, wäre es halt entsprechend der Versuch, da über die Hintertür Marktanteile zu gewinnen. Da gab es bestimmt einen Fachbegriff, den ich jetzt nicht nachgeschlagen habe. Den mir irgendjemand aus dem Plenum gerade nennen möchte. Den du nachher nochmal vortragen musst. Was hat die erste Gruppe da? Der Fairness halber von eurer Gruppe. wollte ich gerade noch sagen. Das war bei uns auch irgendwann so das Totschlagargument, was da reingeworfen wurde. Wir werden schon wissen, warum sie keine Tablets verkaufen. Ja, ein Stück weit ist das eigentlich ein schöner Übergang zur 7 mit den mobilen, weil da hat man es ja irgendwie auch verschlafen, weil man wusste, was man tat. Also die gute Integration der beiden Systeme, die wurde, steht ja eigentlich schon in der Aufgabenstellung auf der ersten Seite dabei, trotzdem haben wir sie nochmal hier genannt, weil das die Möglichkeit ist, wo man einfach sich einen Eintritt verschaffen kann. Auch dieses einheitliche Look and Feel, wie auch immer. Ja, ein bisschen schwer getan, das Ganze als Bündel zu verkaufen, weil in dem Sinne das Betriebssystem auf den mobilen Bereichen, das ist jetzt irgendwie so Privatwissen irgendwie, nicht in der Aufgabenstellung, ja nicht vom Konsumenten direkt bezahlt wird oder separat erworben wird, sondern schon meistens fertig installiert ist an der Stelle. Aber ansonsten könnte man versuchen, dass man da irgendwie Bündelangebote auf jeden Fall schafft. Ja, die Hersteller, die dann letzten Endes für das Betriebssystem dann meistens zahlen, weil sie das Produkt mit Betriebssystem rausbringen, kann man natürlich versuchen, mit extrem niedrigem Preis zu ködern und dann an einer späteren Stelle das Geld irgendwie einzunehmen. Wahlweise, wenn man einen hohen Marktanteil hat oder dann halt wieder durch nutzungsabhängige Zusatzleistungen und so weiter. Aber so direkt, wieder dieses schöne Beispiel, was man da direkt machen kann, um auf der Position aus dem anderen Markt zu Vorteile zu ziehen, abgesehen von der Integration, ist uns da nichts eingefallen. Ja, so die 2 ist uns so ein bisschen schwer gefallen, das war vielleicht auch gedacht, so gedacht gewesen. Als erstes mal die verkaufte Menge ist grob geschätzt, aber das ist wahrscheinlich in der Realität immer so ein bisschen der Fall, dass man so Mengen nur schätzen kann. Trotzdem ist halt diese Besonderheit, die ja häufig schon gefallen ist, dass die variablen Kosten nahezu null sind, irgendwie zu bedenken an der Stelle. Das heißt, wenn man jetzt die Absatzmenge da durch einen niedrigeren Preis deutlich erhöht bekommt, kann das je nachdem doch interessant sein. Aber so auf eine konkrete Zahl wollten wir uns da nicht festlegen lassen. Aber für die, ja, doch, also wir haben diese Abbildung da nochmal hingemacht, weil wir sie selber für unsere Gruppe da nochmal hinmalen wollten. Aber letzten Endes, ist das eine Wissenschaft für sich, wo wir uns nicht auf einen Betrag festlegen wollten. Ich weiß nicht, ob da irgendeine andere Gruppe konstruktiveres Vorgehen hatte. Ja, du warst zuerst. Wobei diese Untergrenze ist ja auch stark abhängig von den geschätzten Größen, die man drumherum hat, von daher. Ja, das, wenn man das sicher weiß, ja, dann. Ja. Na gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.
Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank für die wirklich konstruktive Diskussion. Die Fallstudie war natürlich jetzt eine stark vereinfachte irgendwie Darstellung irgendwie von der realen Situation. Deshalb musste man an gewissen Stellen irgendwie Annahmen treffen, beziehungsweise irgendwelche Einschätzungen eben selbst sich ausdenken. Ich sag jetzt nochmal irgendwie was zu den einzelnen Punkten, wobei natürlich klar sein muss, dass die Antworten dafür ja nicht unbedingt dogmatisch angesehen werden sollten, sondern dass immer irgendwie auf den Einzelfall tatsächlich ankommt, in dem man sich dann befindet. Ja, jetzt hier mal die Lehrbuchvariante. Also dazu brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das habt ihr alle richtig eingeschätzt. Bei einem Verkauf des Betriebssystems zum Einheitspreis würde A, sehr viel Konsumentenrente eben nicht abgeschöpft bleiben und andererseits eben eine gewisse Nachfrage nicht bedient werden. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, an dieser Stelle eben die Preise zu differenzieren nach verschiedenen Dimensionen. Und da haben wir in der Vorlesung insbesondere die Preisdifferenzierung zweiten und dritten Grades kennengelernt, die sich eben darin unterscheiden, dass es eine eben mit Selbstselektion ist. Ich suche mir selbst aus, in welche Gruppe mit einem unterschiedlich differenzierten Preis ich mich einordne, und das andere eben ohne Selbstselektion. Das heißt, ich werde einer Gruppe irgendwie zugeordnet. Ja, und diese Selbstselektion kann eben hinsichtlich verschiedener Dimensionen passieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme 1000 Lizenzen oder ich nehme nur eine, dann bekomme ich vielleicht einen entsprechenden Mengenrabatt. Ich kann, ja, zeitbezogene Preisdifferenzierung macht jetzt vielleicht in dem Fall nicht so viel Sinn. Das ist eher so eine Maßnahme bei Gütern, bei denen es wirklich auf Aktualität irgendwie ankommt. Leistungsbezogen ist hier ein ganz relevanter Faktor. Das habt ihr auch alle richtig gesagt, dass man eben verschiedene Versionen erstellt und die zu unterschiedlichen Preisen anbietet. Ja, man kann nach verschiedenen Gruppen unterteilen, zum Beispiel eben diese Studentenversionen. Es ließe sich aber zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, okay, man macht irgendwie eine Gruppe für Leute, die irgendwie das mobile Betriebssystem haben, und bietet denen irgendwie für einen günstigen Aufpreis nochmal die PC-Betriebssystemversion an. Das wäre auch eine Möglichkeit, da eben verschiedene Kundensegmente zu bilden. Ja, personenbezogen, das war das, was ich gesagt habe, Studenten zum Beispiel oder eben Besitzer des mobilen Betriebssystems, regionenbezogen, das kann jetzt irgendwie national sein, das kann aber auch international sein. Das wird nicht immer gerechtfertigt, warum jetzt die Software im einen Land so und so viel kostet und im anderen so und so viel. Für viele Nutzer oder Anwender ist es aber auch teilweise sehr, ist es einfach zu umständlich, irgendwie sich da das Land rauszusuchen, wo die Lizenz irgendwie besonders günstig ist und dann da irgendwie noch mit den Einfuhrzöllen sich rumzumachen. Ja, und das Ganze ist natürlich mehrdimensional, das heißt, ich kann nicht nur nach einer Dimension differenzieren, sondern kann da mehrere Sachen auf einmal kombinieren. Zum Beispiel kann ich für Studenten aus Afrika irgendwie einen anderen Preis machen als für Studenten in Nordamerika oder Europa. Okay, nutzungsabhängige Bemessungsgrundlage macht jetzt für den Fall des Betriebssystems direkt jetzt nicht so viel Sinn. Wir haben gesagt, bezüglich verschiedener Services kann für verschiedene Leistungen vielleicht bei einem extrem hohen Bedarf an Supportleistungen kann vielleicht da eine nutzungsabhängige Bepreisung stattfinden. Für die Nutzung allein jetzt des Betriebssystems selbst ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Warum denn überhaupt nutzungsabhängige Preisungen? Was ist denn da der Gedanke dahinter? Warum sollte man das machen? Stichwort Preisdifferenzierung.
Gerade so kleine und mittelständische Unternehmen können sich nicht irgendwelche teuren Systeme leisten oder irgendwelche teuren Berechnungen, die nur zweimal im Jahr durchgeführt werden. Deswegen greifen die dann darauf zu, was sie so eigentlich allein nicht leisten können.
Genau.
Verschenkte Umsatz.
Ja, nicht bediente Nachfrage, ja. Also, es ist. Es geht in Richtung dem Gedanken, dass man eben versucht, irgendwie eine perfekte Preisdifferenzierung zu erreichen, dass jeder genau das zahlt, was eben seiner Zahlungsbereitschaft auch entspricht. Wenn jeder genau das zahlt, was er auch nutzt, dann kann ich diese, haben wir das hier? Nee, haben wir nicht. Ihr erinnert euch vielleicht an diese eine Folie, bei der wir mehrere Preise setzen, Preisdifferenzierung und dann eben diese Dreiecke, die mehr bediente Nachfrage eben abbilden, die werden eben entsprechend kleiner, je genauer ich die Preisdifferenzierung durchführen kann. In der Theorie, ja, super. In der Praxis hatte sich allerdings gezeigt, zumindest bis jetzt, dass ja auch solche, gerade solche Cloud-Computing-Angebote oft nicht nutzungsabhängig bepreist werden, weil zum Beispiel die Kunden ihre Zahlungsbereitschaft für eine Transaktion überhaupt nicht einschätzen können oder so. Oder irgendwie so eine Art Flatrate-Bias besteht, dass man eben sagen möchte, ja, ich will es eben genau kalkulieren können. Ja, und nicht irgendwie schwankende Kosten ja, auf mich zukommen haben. Okay. Das ist die Theorie zu dieser Preisbündelung. Wie ihr richtig gesagt habt, Kunden, die eine tendenziell hohe Zahlungsbereitschaft haben für das Betriebssystem, haben dann tendenziell wahrscheinlich auch eine eher hohe Zahlungsbereitschaft für das Office-Paket, beziehungsweise andersrum. Leute, die eine niedrige Zahlungsbereitschaft für das Betriebssystem haben, werden sich wahrscheinlich auch kein Office-Paket kaufen. Damit haben wir so eine negative Korrelation der Zahlungsbereitschaft. Beziehungsweise hier Reservationspreis, das ist synonym. Ja, und damit wird eben die Varianz der Zahlungsbereitschaften für das Bündel entsprechend kleiner, was ihr hier an dieser schwarzen Kurve seht. Ist es jedem klar, warum das so ist? Ja? Also wenn meine Zahlungsbereitschaften für die Einzelprodukte positiv miteinander korreliert sind, dann gibt es eben Leute, die haben eine geringe Zahlungsbereitschaft für Produkt A und gleichzeitig dann auch eine geringe Zahlungsbereitschaft für Produkt B. Und andererseits gibt es aber eine Leute, die haben irgendwie eine mittlere Zahlungsbereitschaft für A und auch gleichzeitig für B. Und dann gibt es welche, die haben irgendwie eine hohe Zahlungsbereitschaft für A und B und welche, die haben eine noch höhere Zahlungsbereitschaft. Und damit schwanken die Zahlungsbereitschaften für ein Bündel der Produkte eben ja doch deutlich. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Streuung der Zahlungsbereitschaften für das Bündel. Währenddessen, wenn die Zahlungsbereitschaften für Produkte A und B negativ miteinander korreliert sind, dann hat der Kunde A zum Beispiel irgendwie eine hohe Zahlungsbereitschaft für das Produkt A und aber gleichzeitig eine niedrige für das Produkt B. Und damit ja, ist die Zahlungsbereitschaft für das Bündel irgendwo in der Mitte. Währenddessen, wenn wir jetzt irgendwie einen Kunden haben, bei dem es genau umgekehrt ist, dann ist dessen Zahlungsbereitschaft auch irgendwo in der Mitte. Und so werden eben die Zahlungsbereitschaften für das Bündel ja relativ homogen sein. Und ich kann damit ja besser irgendwie einen Preis für das Bündel setzen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel solche Spielkonsolen irgendwie, die dann mit irgendwelchen Spielen angeboten werden, die man so eigentlich überhaupt nie gekauft hätte, nur damit die Konsole eben an sich nicht zu einem günstigeren Preis verkauft werden muss. Okay. Die Aufgabe 7, beziehungsweise diese Fragestellung Nummer 7 in der Fallstudie, die ging so ein bisschen in die Richtung der indirekten Netzeffekte. Zumindest kann man sie dahin interpretieren. Natürlich gibt es auch irgendwie noch andere Ideen, zum Beispiel ja, Bündelung. Die Idee dahinter war ein bisschen, dass wenn ich mein Betriebssystem verbreite, zum Beispiel durch irgendwie eine Penetration Pricing Strategie oder durch ja, Bündelangebote, dann steigt irgendwie auch der Nutzen für das mobile Betriebssystem, da eben diese Synergieeffekte zwischen beiden Produkten bestehen. Und damit steigt auch der Wert des Netzwerks, das eben sich durch dieses mobile Betriebssystem ergibt. Und so kann ich vielleicht irgendwie indirekte Netzeffekte erzeugen und auf dem Markt für mobile Betriebssysteme irgendwie Fuß fassen, obwohl ich mich momentan mit der Preissetzung für mein Desktop-Betriebssystem beschäftige. Ja, und ich habe es eben schon angesprochen, eine Möglichkeit dafür wäre zum Beispiel das Penetration Pricing, dass ich eben, ja, sage, ich nehme eine sehr günstige Version, eine sehr abgespeckte Basisversion und versucht damit eben stark in den Markt zu kommen, durch Vorinstallationen auf verschiedenen Systemen, ja, durch eben einen sehr geringen Preis und damit eben Marktanteile gewinne, Netzeffekte erzeuge, indirekte Netzeffekte erzeuge und damit vielleicht irgendwie auch den Nutzen des mobilen Betriebssystems eben erhöhe. Ja. Bei Windows 8 ist es momentan so, die bieten, glaube ich, die Einsteigerversion so günstig an, wie sie noch keine andere Windows-Version angeboten haben. Ich glaube, da gibt es momentan die Lizenz für 30 oder 40 Euro oder so. Und der Hintergedanke ist auch so ein bisschen, ne, dass man eben damit versuchen möchte, in den mobilen Markt zu kommen, durch die Erzeugung von ja, Synergien. Okay, habt ihr noch Fragen soweit? Gut, dann war's das. Dann bedanke ich mich für die spannende Diskussion und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder.